Herzlich willkommen zum Tell Your Story Podcast. Dieser Podcast soll dir aufzeigen, dass du mit deinen Herausforderungen nicht alleine bist und du im Leben wachsen darfst. Sei es mentaler, emotionaler oder finanzieller Stress, sei es Krankheit, Heilung, Gesundheit, Erfolg, Business oder auch Mindset. Hier werden inspirierende Persönlichkeiten eingeladen und interviewt, die es in ihrem Leben auch nicht leicht hatten. Wo sie gestartet sind, durch was sie gegangen sind und wo sie heute stehen, soll dich inspirieren und dich ins Handeln bringen, denn du bist umgeben von Inspiration. Merkt dir das. Deshalb lasst uns starten. Herzlich willkommen zu einer neuen Tell Your Story Podcast Folge. Mein heutiger Gast ist Trainer und Mentor für den Vertrieb und arbeitet daran, das Geschäft seiner Kunden erfolgreich zu machen. Und dabei erfolgreich mit Spaß zu verkaufen, in Kombination mit Optimismus und Kommunikation. In den letzten 25 Jahren gab es bei ihm viele Erfolge als auch einige Niederlagen. Aus allen Situationen hat er viel gelernt und sein täglich größter Erfolg ist, wenn ihm seine Kunden vertrauen und gemeinsam Ideen und Strategien finden, welche sie erfolgreich und glücklich machen. Er beschreibt sich als authentisch, humorvoll und umsetzungsstark. Herzlich willkommen, Carsten Muscheid.
Vielen, vielen Dank, lieber Sava. Dankeschön für die schöne Anmoderation und danke, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne, Carsten. Und du sagst ja, seit 25 Jahren bist du ja schon in diesem Gebiet denn tätig. Wenn du uns mal aber mitnehmen könntest, ja, wie du denn eigentlich gestartet hast, beziehungsweise wie du dein Thema überhaupt gefunden hast, in den Vertrieb zu gehen und auch so viel Optimismus mit reinbringen zu können. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, da gab es bestimmt die eine oder andere Situation, aber the stage is yours.
Ja, vielen Dank. Ist gar nicht so leicht zu beantworten, wenn man also jetzt auch schon, sag mal, doch lebenserfahren schon ist und auch berufserfahren ist, dann sind viele Sachen ja schon selbstverständlich für dich selbst. Thema Optimismus, das hat schon früh in meinem Leben Raum gegriffen, ohne dass ich als Kind wusste, dass das jetzt Optimismus sei. Ne? Also solche Worte habe ich als Kind nicht verwendet. Aber natürlich in den letzten Jahren, in denen ich mir viel Gedanken darüber gemacht habe, wie bin ich geprägt, was sind meine Werte, wie wurde ich sozialisiert, da ist mir natürlich auch bewusst geworden, was sind vielleicht auch Stärken oder Gaben, die mir mitgegeben wurden. Und da ist mir aufgefallen, dass ich schon als Kind die Fähigkeit hatte und die Eigenschaft, wenn etwas sehr schwierig war, ich eine Situation als sehr schwierig empfunden habe, äußere Umstände, familiäre Umstände oder sonstige Dinge, ich immer tief dieses Vertrauen hatte, dass da noch was kommt, dass da noch was Besseres auf mich wartet, dass es sich lohnt, aufmerksam zu bleiben, weiterzulernen, gucken, wie man selbst rauskommt aus Dingen und so weiter. Und das ist ja das, was man als Kind nicht genau benennen kann, aber was man schon als tiefes Urvertrauen, als tiefen Optimismus beschreiben kann. Also das spielte schon sehr früh in meinem Leben eine Rolle. Heute, nachdem ich ja auch das Thema Optimismus mir so ein bisschen auf die Fahne schreibe, habe ich natürlich eine eigene Definition dafür gefunden und sage, Optimismus ist für mich persönlich das unerschütterliche Vertrauen in die Chance in wirklich jeder Situation. Das ist heute für mich die Definition von Optimismus. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich dieses sonnige Gemüt mitbekommen habe, auch ein Stück weit. Und zum Thema Verkauf, das hängt ganz gut oder das hängt sehr eng miteinander zusammen. Ich habe natürlich gemerkt, als ich wollte schon immer andere wirtschaftliche Umstände mir aufbauen, erreichen. Das hat mal gut und mal schlecht geklappt, aber schon immer hatte ich diese intrinsische Motivation, Dinge anders anzupacken und anzugehen. Und hatte das erstmal über den Fleiß gemacht, habe schon sehr früh angefangen zu arbeiten, habe ganz viel neben der Schule schon verdient und so weiter. Und da gab es so einen Moment, ich hatte eigentlich geplant, mein BWL-Studium bis zum Ende durchzuziehen und dann sah ich mich in so einem, keine Ahnung, mittleres oder höheres Management-Job und dachte, Mensch, wenn du das mal schaffst, einen Job mit Anzug und Krawatte, dann, das ist so tolle, das könnte eine tolle Erfolgsgeschichte werden, Carsten. Und dann sagte ein Freund von mir, also wirklich spontan und unangekündigt zu mir, sag mal, warum gehst du nicht in den Verkauf? Du wärst doch ein idealer Verkäufer. Und bis zu diesem Tag hatte ich wirklich nicht darüber nachgedacht, Verkäufer zu werden, in den Vertrieb zu gehen. Einfach nur so sagt er das zu mir und sagt, dass sein Bruder jetzt eine Junior-Verkäufer-Ausbildung macht bei BMW und er hätte da so wahrgenommen, was die so lernen und das wäre doch ideal für mich. Und dann hat das Gespräch ungefähr 5 Minuten gedauert und dachte ich, du, das ist eine tolle Sache, das mache ich. Und so fiel im Prinzip diese Entscheidung. Ich habe mich dann direkt einen Tag später umgeschaut und habe eine Junior-Verkäufer-Ausbildung im Automobilvertrieb angefangen, war dann bei Volkswagen und bei Mercedes und so bin ich in den Vertrieb gestolpert. So nahm das seinen Lauf und ich habe schnell gemerkt, dass in all den Jahren habe ich ganz unterschiedliche Dinge verkauft, nicht so viel, aber unterschiedliche Dinge, dass mir für mich immer im Fokus war, diese Beziehung zu diesem Menschen gegenüber zu entschlüsseln, warum manche Beziehungen richtig gut funktionieren und manche Beziehungen schwierig sind und zu kapieren, was läuft da zwischen zwei Menschen ab, was schwingt da zwischen den Herzen oder was ist da auch auf der Kopfebene, warum manche Gespräche so richtig schnackeln und manche doch sehr zäh sind. Und ja, das war, so ist Optimismus in mein Leben gekommen und so ist Verkauf in mein Leben gekommen. Und am Ende hätte ich nie gedacht, damals, dass beides so extrem mein Leben prägt, ja, dass ich am Ende über Jahrzehnte dann im Vertrieb bin und heute andere Menschen mit dem Thema Optimismus beglücke. Das habe ich ja damals nicht kommen sehen.
Ja, mega interessant, ja, dass du dann auch sagst, dass du das gar nicht auf dem Schirm gehabt hattest, ja, mit dem Thema Verkauf. Und als du dann aber diese Stelle ja auch angetreten hast, hast du ja auch ganz kurz auch angerissen, aber ich möchte gerne wissen, was hat dann diese Stelle mit dir denn persönlich denn überhaupt gemacht?
Ja, also es hatte, also diese Conclusion, dass das zu mir passt, das hat dann auch für mich schnell, für mich selbst nicht mehr lang gedauert, weil ich dachte, geil, ich bin ja ein geborener Maulwerker, ne? Also als Abgrenzung zum Handwerker, ne? Ich liebe ja meine Freunde, die alle handwerklich begabt sind, da bin ich völlig, völlig talentfrei. Also ich sagte immer, ne, ich bin ein Maulwerker, ich verdiene mein Geld mit dem Mund. Und plötzlich habe ich die Verknüpfung, und das ist ja der seriöse Kern der Aussage, gemerkt, dass ich durch meine Leistung, durch meine eigene Leistung in der Lage bin, mir etwas aufzubauen. Mir etwas aufzubauen auf einer, ja, auf einem Level, auf einem Niveau, von dem ich als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener nicht dachte, dass ich jemals in der Lage bin, das zu erreichen. Nicht nur monetär, auch vom Lebensumfeld, von den Menschen, mit denen man sich umgibt. Das waren ja meine eigenen Glaubenssätze, die mich noch so zur Arbeiterklasse zählten und dachten, ich bin noch nicht so weit wie andere und Gottes Willen und die gebildeten, belesenen Menschen und so weiter. Und das war das hat mir einen unglaublichen Schub gegeben, selbst über mein Einkommen zu bestimmen, selbst über die Entwicklung, die persönliche, finanzielle und berufliche Entwicklung zu bestimmen, durch ein rein ergebnisbezogenes Berufsbild. Und das war auch bei Mercedes damals noch in der Anstellung ja schon genauso. Ja, natürlich hatte man ein Garantiegehalt, aber der Fixumskern in diesem Garantiegehalt, der waren 512 Euro. Also man weiß gar nicht, wie das ging. Ja, also man hatte natürlich ein höheres Garantieeinkommen, aber der Kern des Fixums war wirklich so gering. Und auch da war man, obwohl man angestellt war, schon ein Unternehmer im Unternehmen und musste sich selbst überlegen, wie gelingt einem Erfolg am besten. Und noch vorher bei Volkswagen in der Juniorverkäuferausbildung gab es dann nochmal so einen Schlüsselmoment. Da habe ich in der, ich glaube, einer der ersten Stunden, also der Sessions, der Ausbildungen in Wolfsburg in der Zentrale, in der Autostadt da, in diesem Riesending, bekamen wir so ein Buch hingelegt, das hieß Biostrukturanalyse. Das war meine erste Begegnung mit Persönlichkeitsmodellen, mit Modellen, die versuchen zu erklären, warum wir Menschen so sind, wie wir sind und warum Menschen unterschiedlich sind und warum das gut ist, warum unser Gehirn dazu in der Lage ist, unterschiedliche Persönlichkeiten zu entwickeln durch biochemisches Gleichgewicht. Und das hat mich total gecatcht. Also da wurde mir klar, Kommunikation, erfolgreiche Kommunikation ist der Schlüssel zu erfolgreichem Verkauf. Und das sind Themen, an denen habe ich mich dann auch wirklich schon auch festgebissen. Also da habe ich viel gelesen darüber, habe ich viel Geld in mich und in die Weiterbildung investiert, um diesen Code zu entschlüsseln, Zugang zu Menschen zu gewinnen, weil das nicht nur beruflich cool ist, sondern einfach ja auch für die gesamte menschliche, für das menschliche Erleben, auch privat ist es besser. Und das waren so meine Anfänge im Verkauf.
Kommunikation ist da wirklich sehr, sehr wichtig. Nicht nur, wie du auch so schön gesagt hast, nicht nur im Beruflichen, sondern auch im Privaten. Und ich finde, in der Kommunikation können auch sehr, sehr viele Ungereimtheiten, ja, wenn was offen ist, spreche es doch einfach an. Weißt du, wie ich meine? Aber dementsprechend, was für eine Person dir denn gegenübersteht, ja, denn wir alle haben ja eine andere Persönlichkeit. Und magst du mal gerne dazu was erzählen zur Biostrukturanalyse oder auch die Modelle, mit denen du dich dann auch beschäftigst, damit wir ein bisschen mehr Kontext für diese Sache auch bekommen?
Ja, also ich bin ja Biostrukturanalyse war mein erster Touchpoint mit diesem Thema. Und noch weiter voran hatte ich erst einmal was vom Thema NLP gehört, neurolinguistisches Programmieren, und dachte, boah, wenn du groß bist, dann kannst du dir mal so eine Fortbildung leisten, ne? Dann da wirst du mal das machen. Und tatsächlich war es dann irgendwie 2013, dass meine Frau mir diese Ausbildung dann auch zu Weihnachten mal geschenkt hat. Ja, also habe ich wirklich gemacht. Und Biostrukturanalyse, erster Touchpoint. Und im Laufe der nächsten 20 Jahre habe ich dann durch meine vertriebliche Tätigkeit, ich war dann ganz lange selbstständig in der Finanzdienstleistungsbranche, nach der Autobranche, haben wir ganz häufig immer wieder uns mit dem Thema beschäftigt, wurden uns Fortbildungen gesponsert, wo uns dann auch wieder andere Persönlichkeitsmodelle mal erklärt wurden. Und da habe ich schon immer starkes Interesse dran gefunden, habe das auch sehr nachhaltig umgesetzt in meiner Mannschaft damals. Wir haben dann also überlegt, wie können wir die Erkenntnis über die Persönlichkeitsstrukturen wirklich auch nachhaltig verwenden, weil es bringt ja nichts, wenn du irgendwie ein Seminar hast und lernst, wie es ist, und dann sagst du, ja, ich bin jetzt ein Wal, eine Eule, ein Elch, ein Bär oder was auch immer, sondern was mache ich jetzt daraus? Da haben wir uns zum Beispiel so Zettel an die Bürotüren geklebt, dass man wusste, welcher Farbtyp steht hinter dieser Tür, und wenn ich jetzt was von ihm will, wie erkläre ich ihm das am besten und so weiter, um das ein bisschen spielerisch reinzubekommen. Als ich dann vor 3 Jahren entschieden habe, dass meine operative Zeit im Vertrieb vorbei ist und ich mich aufmache, als Trainer künftig zu arbeiten, habe ich relativ zeitgleich, ein neues Persönlichkeitsmodell damals entdeckt. Das nennt sich Mind Codex. Und Mind Codex ist das Modell, mit dem ich heute auch als Trainer Persönlichkeitsstrukturen analysiere, auswerte und in Trainings oder in 1-zu-1-Coachings erläutere, wie jetzt die unterschiedlichen Hirnbereiche dafür zuständig sind, welche hormonellen Auswirkungen das hat und warum wir dadurch von Natur aus gewisse Dispositionen mitbringen. Persönlichkeit besteht ja aus dem erblich bedingten Anteil, also aus deiner Genetik, aus dem, was du mitbringst. Ja, da können wir als Eltern noch so sehr hoffen, dass da jetzt ein weißes Blatt Papier kommt, was wir alle neu beschreiben. Das ist halt nicht so. Ja, das Papier ist schon liniert, kariert oder an manchen Stellen auch schon bunt ausgemalt. Ja, und dann haben wir über den Persönlichkeitsanteil haben wir dann noch Werte, Verhalten, Charakterzüge. Und oftmals ist es im Erleben der Teilnehmer so, dass sie ja Menschen in ihrem Verhalten erstmal wahrnehmen und dann vermischen und glauben, das sei die Persönlichkeitsstruktur des Gegenübers. Und das ist es nicht. Wir haben einen großen erblichen Anteil schon mitbekommen. Warum ich meinen Kodex trainiere, ist auch, weil wir dort als einziges Modell die Werte auf eine gewisse Art mit in die Betrachtung einbeziehen. Und ich dann konkret, und das ist mir immer ganz wichtig, wenn ich mit Teilnehmern arbeite, dass sie wirklich nicht nur verstehen, bin ich jetzt rot, gelb, blau, sondern was macht das in meinem Alltag? Warum sind gewisse Dinge bei mir so, wie sie sind? Denn aus der Selbsterkenntnis heraus, also umso besser ich mich verstehe, umso besser kann ich dann andere verstehen. Und dann
Absolut.
kann Kommunikation noch besser gelingen. Wenn ich auch aufhöre zu bewerten, sondern einfach sage, jede unterschiedliche Persönlichkeitsstruktur hat auch unterschiedliche Potenziale. Das heißt, der Sava kann irgendwas richtig gut, was ich, Carsten, nicht so gut kann. Und dann schätze ich das auch. Wenn ich direkt in dieser Kategorie denke, fange ich ja auch an, Andersartigkeit zu schätzen. Wir von der Natur her ja eher so sind, ja, gleich und gleich gesellt sich gern. Wenn man jemanden trifft, der so ist wie man selbst, dann denkt man, oh, der ist cool. Und wenn man jemanden trifft, der ganz anders ist, denkt man, oh, nee, der ist doof, weil der ist nicht so wie ich. So, das denkt man nicht bewusst, das läuft ja unterschwellig ab. So wie Kommunikation fast immer unterschwellig abläuft. Und das, ne, merkt man wahrscheinlich auch ein bisschen, da bin ich direkt begeistert. Ich liebe es einfach zu verstehen, wie können wir Menschen durch ein besseres Verständnis der psychologischen Zusammenhänge Zugang finden zu uns und unserem Gegenüber. Und das ist nach wie vor spannend. Und das ist auch nach 25 Jahren noch spannend, weil jeder neue Mensch ist eine neue Begegnung, für mich gefühlt eine neue Herausforderung, auch hier zu verstehen, wie sind unsere Voraussetzungen miteinander erfolgreich kommunizieren zu können.
Absolut, da bin ich vollkommen bei dir. Und du hast es ja auch schon ganz kurz angerissen bezüglich der Selbsterkenntnis und die eigenen Werte. Ja, wie, also ich versetze mich immer in die Lage des Zuhörers rein und frage mich dann, wie komme ich denn überhaupt in diese Selbsterkenntnis denn rein und wie kann ich denn überhaupt meine eigenen Werte definieren? Hast du da ein gewisses Schema, wo du danach vorgehst oder wie machst du das, um die eigenen Werte zu definieren, um auch dann zur Selbsterkenntnis zu kommen?
Ja, also ich sage immer die Werte. Manche Teilnehmer fragen wirklich, ja, was sind denn jetzt genau die Werte und wofür stehen das? Und die Werte sind ja elementar, weil deine persönlichen Werte, die sind wie die Säulen, auf denen alles aufbaut bei dir. Oder ich habe mal irgendwann das Beispiel geprägt, sie sind eigentlich wie der Filter, der auf deiner Sonnenbrille liegt, weil alles, was du wahrnimmst, wie du es beurteilst, wie du es dir selbst erklärst, wird immer getrübt oder gefärbt zumindest durch deine Werte. Ich sage mal ein Beispiel. Pünktlichkeit, das ist ein super Beispiel, das verstehen die Menschen. Wenn Unpünktlichkeit ist ja dann für deine Kollegen, für deinen Freundeskreis, für dein Umfeld, ist ja eine gewisse Herausforderung. Also der Sava wäre zum Beispiel immer unpünktlich und ich weiß, also wenn ich mich mit dem Sava treffe, kann ich auch direkt 10 Minuten zu spät kommen, bin ich immer noch 10 Minuten vor ihm da, ne? So zum Beispiel. Dann ist es nervig. Das ist für mich vielleicht nervig, aber es ist kein krasser Bruch. Ist allerdings Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit für mich nicht nur ein Verhalten, sondern ein Wert, ein persönlicher Wert für mich. Dann ist die Interpretation von Unpünktlichkeit plötzlich Respektlosigkeit, Disziplinlosigkeit, Unzuverlässigkeit. Zack. Für dich ist es offensichtlich kein Wert als solches. Für dich ist es einfach ein Verhalten. Das ist so, ja, ist halt so. Reflektierst dich da und wunderst dich dann, warum ich so wahnsinnig aus der Haut fahre, warum diese Freundschaft, dieser berufliche Kontakt, diese Partnerschaft, was auch immer, so angespannt wird bis zum Zerbersten. Denn überschreite ich jemandens Grenzen bezüglich seiner persönlichen Werte, wird es richtig schwierig, noch eine gelungene Beziehung privat wie beruflich aufrechtzuerhalten. Ist persönlich, also Pünktlichkeit zum Beispiel, ist für mich kein Wert. Ich bin ein pünktlicher Mensch, aber es ist ein antrainiertes Verhalten bei mir. Ich habe mir das über die Jahre im Berufsleben antrainiert, pünktlich zu sein. Weil ich gemerkt habe, ich mache es mir damit leichter. Es ist aber nicht in meinem Wertemodell vorhanden. In meinen Top-10-Werten kommt Pünktlichkeit und Disziplin und sowas nicht vor. Das bedeutet, du verletzt, du nervst mich damit. Aber du verletzt nicht meine persönlichen Werte. Es ist für mich kein Grund, die Beziehung zu dir in Frage zu stellen. Und das dürfen wir hinterfragen, weil wir sind natürlich alle, wenn wir uns selbst mögen und morgens in den Spiegel gucken und denken, ja, im Prinzip mag ich den Typ, den ich da rasiere, ja, dann haben wir alle die persönliche Neigung, uns unser Modell, unser Wertemodell, unsere Vorstellung vom Leben erstmal als wahr hinzunehmen, als gegeben hinzunehmen und vergessen dabei, dass es diese eine Wahrheit nicht gibt, weil ich in meiner Wahrheit lebe, ich lebe in meinem Modell der Welt und du in deinem. Und es ist eine arrogante Geisteshaltung zu glauben, dass du jetzt zu verstehen hast, wie ich wohl denke. Ja, in einer guten Kommunikation sollte ich die Verantwortung übernehmen, dass ich mit dir so spreche, kommuniziere, mich ausdrücke, handle, zeige, fühle, dass ich dir es überhaupt ermögliche, mich zu verstehen. Du merkst, es ist ein ganz anderer Absolut. Ansatz, auch von Verantwortungsübernahme für gelungene Kommunikation. Und ja, das ist das Positive an der Sache. Das Positive an der Sache ist, ich sage immer meinen Teilnehmern, werde Profi in der Kommunikation. Hab den Anspruch, immer besser zu werden. Denn du triffst in der Regel auf 80-90% ungeübte, unbewusste Kommunikatoren. Menschen, die sich da keine Gedanken drüber machen. Mhm. Und dann hast du eine große Chance, A, deine Absichten halt auch, zu erreichen. Ne? Wir gehen immer davon aus, dass die ethisch, moralisch jetzt mal sauber sind. Oder auch insgesamt zu einem besseren Gelingen der Kommunikation beizutragen. Und und wie ihr merkt, da bin ich ganz Feuer und Flamme, weil ich glaube, Kommunikation ist einfach
absolut
mächtig.
Absolut, ja. Kommunikation ist da sehr, sehr wichtig, ja, gerade wie du es so schön nochmal ausgeführt hast, ja, aber bezüglich den Werten, ja, da dann nochmal die Perspektive dann auch noch reinzubringen, ja, und die Perspektive des anderen dann auch nochmal die Perspektive des anderen anzunehmen, sondern in die Lage zu versetzen des Gegenübers, um Verständnis auch aufbauen zu können. Warum reagiert jetzt diese Person genau so, wo es mich denn ja gar nicht so tangiert, sage ich mal. Ja, und um nochmal ganz kurz zurückzukommen, wie ich denn zum Beispiel meine Werte definieren kann.
Ja, also erstens muss man verstehen, dass Werte entwickelt werden in unterschiedlichen Prägungsphasen in deiner Kindheit. Es gibt dann eine primäre, eine sekundäre und eine tertiäre Prägungsphase. Also, aber im Prinzip kannst du davon ausgehen, wenn man die tertiäre Phase noch dazu nimmt, da sind wir irgendwie Ende 9. Lebensjahr, ist dein Wertemodell erstmal so gesettelt. So. Und wir machen uns ja in der Regel keine bewussten Gedanken darüber. Und in meinen Trainings und Coachings oder Einzelsessions, ja, ich bezeichne mich eigentlich nicht als Coach, gibt es da eine spannende Übung, indem wir die Lebensbereiche, in denen du so unterwegs bist als Teilnehmer, privat, beruflich, Freunde, Familie, Verein, alles Mögliche, beleuchten und in einer unheimlich effektiven Übung, die auch ein bisschen was macht mit einem, mal feststellen, welche Werte sind dir wirklich wichtig. Und ich kann dir nur sagen, es lohnt sich, dich grundsätzlich mal mit deinen Wertemodellen, mit deinen Wertevorstellungen zu beschäftigen, weil es ganz klare Erkenntnis gibt. Also ich hatte schon Teilnehmer bei mir, da war beim ersten Seminar ein Ehemann da, der in Scheidung gerade lebte, aber noch sehr freundschaftlich verbunden war und ist mit seiner Ehefrau. Und dem fielen so die Schuppen von den Augen. Und er sagte, wow, es ist schon krass jetzt zu spüren und zu verstehen, warum das mit uns nicht so gut funktioniert hat, wo wir eigentlich den Werterahmen oder auch den Persönlichkeitsrahmen des anderen jeweils stark überschritten haben. Und er hat dann zu seiner Frau gesagt, geh da bitte mal hin. Und die kam dann zum nächsten Seminar, kam sie. Und die hat wirklich also ganz hohe emotionale Reaktionen gehabt, als sie im Laufe des Tages plötzlich spürte und richtig nachvollziehen konnte, dass sie quasi Chinesisch und Niederländisch miteinander sprachen und jeder eigentlich davon ausging, dass seine Sprache hier das Richtige sei und eigentlich den anderen nicht den Raum gelassen hat, auch seine Sprache sprechen zu dürfen und dass diese Ehe letztendlich maßgeblich auch an dieser niemals gelingen wollenden Kommunikation scheiterte.
Kommunikation, Leute, ihr habt es gehört, mega wichtig, ja. Beschäftigt euch noch weiter damit. So wie du ja, Carsten, gerade gesagt hast, man trifft auf 80-90%, wenn ich das noch in Erinnerung habe, auf auf unbewusste Kommunikatoren und dann dementsprechend, dass du dann das Gespräch auch, ja, leiten kannst. Natürlich, ja, mit guten Absichten, um den anderen nicht zu manipulieren. Ja, weil es gibt ja auch da draußen, ja, gewisse Manipulationstechniken und so weiter und so fort. Was hältst du denn eigentlich davon?
Ja, also grundsätzlich können wir erst einmal, also vorab mit dem Wort manipulieren, können wir aufräumen. Es ist substitutiv einzusetzen zum Wort Beeinflussung. Ich weiß, was wir meinen, wenn wir über Manipulation sprechen, dann reden wir natürlich von nachteiliger Beeinflussung, ne? Aber grundsätzlich möchte ich das jetzt gerne nochmal erwähnen, dass Manipulation per se nicht schlechtes ist, weil in jeder Kommunikation haben wir eine Absicht. Ja, wenn meine Frau mir erklärt, wir müssten unbedingt da und dahin in Urlaub fahren und ich erkläre ihr, es ist aber ganz wichtig, dass wir da und da in Urlaub fahren, versuchen wir uns gegenseitig zu beeinflussen, damit der andere denkt, ja, dieses Urlaubsziel ist ja eine tolle Sache. So, meine Kinder versuchen mir zu erklären, warum es wichtig ist, dieses oder jenes oder solche Schuhe jetzt unbedingt haben zu wollen. Und ich versuche meinen Kindern wiederum zu manipulieren, warum es wichtig ist, dass jetzt der Müll rausgebracht wird, das Zimmer aufgeräumt wird und der Hund Gassi geführt wird. So, also wir sind immer irgendwie in der Manipulation. Das will ich vorwegschieben. Und zu dem Thema, was du sagst, es sind draußen Angebote am Markt oder Marketingstrategien am Markt, die du jetzt mal als negative Beeinflussung interpretiert hast für dich, ja, dann kann ich nur sagen, auch das ist meiner Meinung nach wieder eine Aufforderung, dich bewusst mit den Tools und Techniken und den Wirksamkeiten von professioneller Kommunikation, Kommunikationspsychologie, Verkaufspsychologie selbst zu beschäftigen. Weil wenn du die Skills und Tools selbst besser verstehst, dann gelingt es dir auch schneller, Menschen zu lesen und zu erkennen, wo sind denn jetzt hier gerade Absichten, die auf mich und meine persönlichen Ziele einzahlen und eine Win-Win-Situation entsteht? Oder wo sind hier vielleicht gerade auch Absichten im Spiel, bei denen hier nur ein Gewinner aus der Kommunikation hervorgeht? Und dann, also auch das, dieses Vorhandensein von negativer Manipulation oder das, so wie du, was du jetzt eben so angeteasert hast, auch das ist eigentlich schon wieder ein Grund mehr, sich mit Kommunikation selbst zu beschäftigen, damit du erkennst, mit wem du weiterhin arbeiten darfst.
Das dann zu erkennen, ja, ich mach noch mal den Kreis, ja, zu ganz am Anfang, wie du ja gesagt hast, von innen nach außen, ja, dich selbst zu erkennen und dann dementsprechend erkennst du verschiedenste Dinge dann auch im Außen, ja, genau, und alles beginnt eben im Inneren und nicht im Außen.
Absolut.
Und wie ich auch schon im Intro schon erwähnt hatte, hattest du ja auch einige Niederlagen in deinem Weg, ja, durchlaufen. Hast du da ein Beispiel, in das du kurz uns das erläuterst, damit wir uns das ein bisschen vorstellen? Was meinst du denn mit Niederlage und wie bist du denn da rausgegangen? Denn ich finde, genau diese Stories bringen auch eine gewisse Authentizität dann wiederum an den Tag und davon können wir alle lernen.
Ja, bin ich bei dir. Und grundsätzlich habe ich mich über die Jahre auch so sehr mit mir selbst beschäftigt, dass ich auch selbst natürlich erkannte, wie sehr mir die Niederlagen letztendlich dann auch weitergeholfen haben in der persönlichen Entwicklung. Also man hat letztendlich nach 25 Jahren vielleicht unzählige Niederlagen erlebt, je nachdem, wie scharf man jetzt die Lupe stellt. Ne? Erreicht man die Tagesziele oder erreicht man die Vorsätze in allen Bereichen? Aber zwei entscheidende Bereiche oder zwei entscheidende Einschnitte in meinem Leben waren sicherlich die Jahre 2009 und 2018. Also 2009 bin ich das erste Mal geschäftlich auf Grund gelaufen, kann man sagen. Also da hatte ich mich so verhakt geschäftlich und war auch so gefangen in mir, dass ich diese Abwärtsspirale im Umsatz in allen Lebensbereichen nicht mehr aufhalten konnte. Das war mir natürlich nicht bewusst, Gottes Willen, ne? Das erzähle ich jetzt 14 Jahre später reflektiert. Und da ging eigentlich nicht mehr viel, ne? Ich habe später immer lachhaft erzählt, da war der Umsatz so schwach, dass ich den Kühlschrank aufmachte und schrie Hallo und der Kühlschrank schrie zurück Hallo, Hallo, Hallo. Also da war wirklich fast kein Umsatz mehr da. Ich bin dann sehr ins Kämpfen übergegangen, aus heutiger Sicht nicht so eine richtig schlaue, nicht so ein richtig schlauer Move, weil Ertrinkende ertrinken schneller, wenn sie schneller anfangen zu paddeln. Also das war schwierig. Und dann, ich bin immer, ja, wie man weiß, ne, wie man eben schon sagte, ein optimistischer, gut gelaunter Mensch. Deshalb bin ich auch wirklich prinzipiell eigentlich oft gesund und habe da eigentlich keine Wehwehchen. Und daher sah mein Arzt mich auch eher selten. Und dann wuchs mir das so über den Kopf, dass ich irgendwann eines Tages im Juli, glaube ich, 2009 morgens ins Bad ging, mir gar nicht bewusst war, dass gleich was passieren wird. Und ich in den Spiegel schaute und dann macht es einfach Peng. Und ich wusste, wow, dein ganzes Leben bricht gerade hier eigentlich zusammen und jetzt geht hier wohl gar nichts mehr. War einfach nur so eine Sekundenerkenntnis. Und ich war plötzlich sehr leer innerhalb von wenigen Minuten. Und ich wusste, dass ich so noch nie gedacht hatte und ich wusste, dass ich so noch nie gefühlt hatte. Also diese Reflexion hatte ich mir schon noch bewahrt. Und bin sofort ins Auto und bin zu meinem Arzt gefahren und habe gesagt, also jetzt geht es mir gerade so schlecht, so ist mir noch nie in meinem Leben gegangen. Und ich war ja damals nun auch schon kein Kleinkind mehr vom Alter. Also ich hatte schon Lebenserfahrung und wusste, so ging es mir noch nie. Und dann hat er gar nicht viel erzählt, sagte, ja, vielleicht brauchen Sie mal einen Gesprächspartner. Und schiebt mir so einen Überweisungsträger rüber. Und ich lese, da drauf steht vegetatives Erschöpfungssyndrom. Wusste gar nicht, was das heißt und habe das dann, ich weiß gar nicht, ob man damals schon gegoogelt hat oder gebingt oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das ein Burnout. Und da war ich 2009 im Prinzip einmal komplett den Stecker gezogen. Und das hat dann auch ein paar Tage mit mir viel gemacht. Ich habe sehr viel über mich lernen dürfen in dieser Zeit. Und es ist auch aus der Retro heute eine sehr wertvolle Zeit gewesen, weil ich natürlich auch den Weg genommen habe, weil ich Verantwortung übernommen habe und auch mich gestellt habe, den hässlichen Fratzen, den man sich dann halt mal stellen muss, wenn man den Blick nach innen richtet. Und das war eine schwierige Phase. Damals eine Niederlage, würde ich sagen, zumindest also ein Meilenstein, ein negativer Meilenstein in meiner privaten wie beruflichen Laufbahn. Aus heutiger Sicht eine Phase, in der ich wahrscheinlich extrem viel über mich lernen durfte, über die Zusammenhänge von Ursprungsfamilie und deinem heutigen Ich, wie geht es dir, deine Wertvorstellungen und so weiter. Und ja, das war sicherlich eine Niederlage. Und wie bin ich rausgekommen? Ich habe Verantwortung übernommen. Und ich habe mit den Menschen, die mir wichtig waren, darüber gesprochen und bin dann auch kontinuierlich den Weg gegangen, um das wieder, sag mal, mein Leben und mein Berufsleben wieder in den Griff zu bekommen. Und daher würde ich heute sagen, das war eine krasse Phase, eine krasse Zeit in meinem Leben. Ja. Habe ich auch so, weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal irgendwo erzählt habe in einem Interview. Also das ist wahrscheinlich heute das erste Mal in dieser Form.
Ach, mega, das ist ja dann Premiere, dass du eine das ja hier erzählst im Tell Your Story Podcast. Ja, mega. Und ja, es sind eben diese Herausforderungen von meiner Perspektive aus, die dich dann ja dementsprechend auch den Blick ja nach innen ja drängend zu sehen, was denn überhaupt in dir denn überhaupt abgeht und dich auch selbst zu reflektieren, um dann dementsprechend weitere Steps zu machen in der Persönlichkeitsentwicklung. Also das war dann auch dein Schritt in die Persönlichkeitsentwicklung, so wie ich das rausgehört habe.
Letztendlich, ich war vorher schon belesen und auch vorher schon vielseitig interessiert in Kommunikations- und verkaufspsychologische Zusammenhänge und so. Aber ich habe dann in den Jahren danach meine NLP-Ausbildung gemacht, Persönlichkeitsentwicklung für mich vorangebracht und so weiter. Habe schon mein Bild auf Verkauf dann auch geändert, noch nicht so ganz. Ich habe dann noch mal lernen dürfen, bin aber über die Jahre immer mehr vom Außen ins Innen gegangen. Und 2018 habe ich dann auch diese Selbstständigkeit beenden dürfen, an der ich lange festgehalten habe, weil sie so meiner alten Vorstellung von Erfolg entsprach. Und vor allen Dingen diese Selbsterlaubnis, etwas mal aufzugeben, von dem man vorher gesagt hat, das macht man jetzt, das macht man sein Leben lang. Also das hat letztendlich 4 Jahre gedauert. Das Geschäft war eigentlich schon 2014 nicht mehr rentabel. Und ich habe dann trotzdem noch 4 Jahre brutal gehasselt, bis parallel der Prozess entstand, dass ich mir selbst erlaube, nochmal einen anderen Lebensweg einzuschlagen. Also ich war so krass verhaftet in meiner eigenen, du hast dir das doch versprochen und du hast deine Mutter und dein Vater und deine Kinder und deine Frau und alle wissen, du willst das machen und wie sollst du denen jetzt erklären, dass du das doch nicht machst und so. Irre, aus heutiger Sicht irre, wie sehr man oder wie sehr ich mich da geknebelt habe. Es war aber, ist alles gut, ne? Alles gut aus der Vergangenheit, also oder heute kann ich sagen, dass alles hatte seine Zeit und es war trotzdem auch eine schöne Zeit, weil ich dann nochmal sehr viel lernen durfte, ganz tolle Menschen kennengelernt habe und 2018 dann diese Selbstständigkeit beendet habe, von der jeder in meinem Umfeld dachte, da geht der in Rente in dem Job, ne? Das, also der Musch halt, das macht er noch 100 Jahre. Und so waren diese Jahre. Und so sind 2009 und 2018 zwei ganz bedeutende Jahre, die letztendlich aber dann ganz schön auch ein Turbo gesetzt haben in der persönlichen Weiterentwicklung.
Mega schön. Da seht ihr, Leute, dass ja Herausforderungen und auch Niederlagen ja zum Weg auch dazugehören. Und vor allem ist es ja so eine Sache, ja, wenn du auch eine Niederlage erfährst, wie gehst du denn damit um? Ja, wie reagierst du denn überhaupt da drauf? Gehst du mit der Niederlage noch weiter tiefer? Ja, also das heißt, du legst dich auf den Boden hin und bleibst dort auch liegen, oder du stehst auf und reflektierst und sagst, hey, das ist tatsächlich richtig gut, was mir jetzt gerade passiert, weil von allen Seiten, klar, es ist natürlich schlecht, ja, von der Perspektive aus gesehen, aber eigentlich ist es das Beste, was es mir passieren kann, weil dadurch gewinne ich auch wiederum Klarheit für mich, ja, so wie du das auch gerade erwähnt hast.
Und es ist ja auch, es wird ja auch sichtbar, unser deine eigene oder auch in der sozialen Bubble, in der du lebst, deine Art von Fehlerkultur, mit der du aufwächst, die du dir selbst gibst, die in dem Umfeld gilt, ne? Ist Versagen, ist Scheitern. Bist du selbst so, dass du daran deine menschliche Qualität festmachst? Ich habe letztens mit einem Kollegen zusammengesessen, da haben wir ein Training vorbereitet und dann ging es um Fehlerkultur. Und dann sagt er, guck mal, aus dem Wort Fehler kann man auch das Wort Helfer buchstabieren, aus den gleichen Buchstaben. Das fand ich sehr witzig. Das habe ich nicht.
Stimmt.
Ja, das habe ich nicht vergessen, diese Folie, die er da so, die er so aufgebracht hat. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Bild. Fehler, Niederlage, ein Scheitern hat irgendwo unterschiedliche Facetten. Es zeigt einem einfach auch eigene Fehler auf. Da brauchen wir nicht drum herum zu reden. Da muss auch ich als Optimist nicht drum herum reden. Ja, da, ich habe auch Fehlentscheidungen getroffen, die dazu führten. Ja, aber ich habe sie immer in bestem Wissen getroffen. Ich habe sie so gut getroffen, wie ich sie damals treffen konnte. Und wenn ich sie heute machen würde, würde ich diese Fehler nicht machen. Aber bei Gott, ich würde wahrscheinlich andere Fehler machen. Ja, also auch diese Nachsichtigkeit mit sich selbst und dadurch auch mit anderen, mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Kollegen, mit deinen Kunden, dass Fehler, wenn sie in der, sagen wir mal, in der normalen, positiven Absicht eines menschlichen Handelns entstehen, sind sie einfach Teil unserer Reise. That's it. Nicht mehr, nicht weniger.
Ich möchte gerne hier den Bogen spannen zum nächsten Thema. Und zwar, wir haben sehr viele Unternehmer, Jungunternehmer oder auch Unternehmer, die es denn auch werden wollen. Und ich möchte mich da an die Leute richten, die es denn werden wollen, ja, also im Expliziten. Was sind so deine Tipps beziehungsweise deine Erkenntnisse aus deinem Weg, wenn man sich ein Unternehmen aufbauen will? Was wären so die wichtigsten, ich sag mal, 1, 2 oder auch 3 Schritte, die man unbedingt beachten sollte?
Ja, anspruchsvolle Frage, das so zu komprimieren. Ich antworte jetzt einfach mal so, wie die Impulse in mir auch hochkommen, ist, du darfst von dir selbst überzeugt sein. Also du darfst wissen, bin ich der Richtige für diese Mission? Fühle ich die? Habe ich da richtig Bock drauf? Ist es auf einer rationalen und auf der emotionalen Ebene begeisternd, motivierend und zeigt meine innere Uhr auf grün? Habe ich das Umfeld als zweiter Punkt? Habe ich das richtige Umfeld, was ich benötige, um positiv energiegeladen durch ein Netzwerk gleichdenkender, fühlender, im gleichen Werterahmen sich aufhaltender Menschen? Und habe ich eine Vision? Habe ich einfach einen Grund, warum ich das mache? Und da wünsche ich dir so sehr da draußen, wenn du das jetzt hörst, dass du mehr Absichten hast, als Geld zu verdienen. Das kann gehen. Ich kenne Menschen, die sind tatsächlich jahrzehntelang, haben die eine Firma geführt und haben einfach kein higher purpose. Aber es sind die Ausnahmen. In der Regel geht dir irgendwann die Energie aus, wenn du nicht weißt, wofür. Wofür trittst du da an? Und diese Vision, die darf so klar sein, dass natürlich auch dein Umfeld sie kennt, dass deine Frau, dein Mann, deine Kinder, deine Freunde, deine engste Familie, was auch immer, verstehen, wozu du da gerade unterwegs bist, warum sie vielleicht auch gerade auf dich verzichten und du nicht bei der siebten Kaffee- und Kuchenrunde bei Oma Else jetzt dabei bist, weil du halt wieder unterwegs bist und an deiner Mission arbeitest oder an deiner Vision arbeitest. Das sind so die Punkte. Ne? Bin ich der Richtige? Habe ich die richtigen Menschen um mich und weiß ich, wofür ich das tue? Und jede Ebene ist okay, wenn du sie auch mit Nein beantwortest. Ich glaube, wir machen einen Fehler. Wir reden zu viele Menschen unüberlegt und unfundiert in die Selbstständigkeit. Ich persönlich feiere Selbstständigkeit, ich feiere Unternehmertum, aber ich nehme das auch an mit all den Facetten, die da kommen. Ich nehme das auch an mit allen Situationen, die da schwierig waren, weil ich weiß, ich habe da Fehlentscheidungen getroffen und ein Teil der Reise war auch mal Tage und Wochen, wo es gerade echt kacke war. Und da kommt ein Brief vom Finanzamt, da steht was drin, was mir gar nicht gefällt. Und natürlich wollen wir dann alle die Eigenverantwortung nicht übernehmen, sagen, blödes Finanzamt, blödes Steuersystem, blödes Tritratrullala. Ja, aber wenn du die Steuer nicht hast, da hast du einfach vorher Geld ausgegeben, was du nicht hättest ausgeben sollen. Also, und das ist nicht für jedermann. Es ist nicht für jedermann und jeder Frau. Es ist auch nicht schlimm. Ich finde, wir bauen so eine, gerade so in der Coaching-Trainer-Speaker-Szene, empfinde ich oftmals als zu flapsig herausgegebene Ratschläge, sich selbstständig zu machen. Und verknüpft damit das Bild, dass Erfüllung, glücklich sein und so weiter nur dort möglich ist. Na, Bullshit. Das stimmt nicht. Es gibt viele Menschen, die sind von ihrer Persönlichkeitsstruktur, da sind wir wieder beim Thema, und von ihren Werten her super glücklich und total überzeugt von ihrer guten Anstellung. Es ist ein kommunikativer Fehler, das jedem überstülpen zu wollen. Ja? Behandle Menschen nicht so, wie du behandelt werden willst, behandle sie so, wie sie behandelt werden wollen. Also nimm mal ihre Perspektive ein. Und ja, das ist mir wichtig. Also da ich kenne viele Menschen, die glücklich angestellt sind, die vielleicht nebenbei noch einen Side-Hustle haben, aber deren Treiber und innere Motivatoren gar nicht Geld, Erfüllung, Freiheit sind, sondern Gemeinschaft, Mehrwert schaffen, Beziehung aufbauen. Ja, und das kriegen sie in ihrer Anstellung genauso. Und gibt es ja auch Untersuchungen, also über 60.000 Euro, also bis zu 60.000 Euro steigen Zufriedenheit und Glücksgefühl noch stark gekoppelt an Einkommensentwicklungen und darüber kaum noch. Und deshalb ist das reine Antreiben durch Geld, ist dann für eine Selbstständigkeit zu wenig Anspruch, weil du brauchst ein Why, was dich auch durch die Tage treibt, an denen es gerade ein bisschen knackig ist, ne? Damit du weißt, warum soll ich hier eigentlich weitermachen an der Stelle. Ja. Das ist ja wie in der Freundschaft, das ist wie in der Beziehung. Wenn du nicht, ich bin FC Köln-Fan. Ich nehme mal extra mal ein nicht so gravierendes Beispiel. Ich bin FC Köln-Fan. Wer also sich ein bisschen mit Fußball auskennt, der weiß, das ist wirklich ein leidenserprobtes Thema. Und dann musst du überlegen, wenn du schon, ne, ich bin jetzt letzte Woche, bin ich nach Leipzig gefahren mit meinem Sohn, das erste Mal so weit zu einem Auswärtsspiel gefahren. Und dann wurden wir 6-0 deklassiert von Leipzig. Und dann musst du wissen, warum bin ich eigentlich Köln-Fan? Und warum sollte ich das nach diesem Spiel noch bleiben? Und so ähnlich ist es doch auch im Business. Yes. Du brauchst ein Why, was dich durch die schlechten Tage treibt. Es sei denn, du lebst in der Illusion, es kommen keine.
Das ist ein sehr gutes Beispiel auch mit dem ersten FC Köln, was du ja auch gesagt hast. Ein sehr, sehr schönes Bild, ja, das sich dann jeder vor Augen halten darf. Und du hast es auch erwähnt bezüglich dem Umfeld, dass das ja auch nochmal sehr wichtig ist.
Ja.
Wie findet man denn eigentlich die richtigen Leute? Nehmen wir jetzt mal an, jemand hat seine Vision definiert, er weiß, wohin er will, und jetzt fehlen die gewissen Leute. Wie und wo findet man denn überhaupt die richtigen Wegbegleiter?
Ja, ganz einfach, indem du losgehst auf deinem Weg. That's the point. Und dann werden Menschen zu dir sagen, ja, Saba, aber warum veränderst du dich denn jetzt? Hä, was soll das denn? Es war doch alles schön wie bisher und so weiter. Und da hast du zwei Möglichkeiten. Du fällst halt um, weil du dieses Gespräch nicht führen willst, weil es dir anstrengend ist, dass deine Familie sagt, warum veränderst du dich denn? Bla, bla, blub. Oder du gehst weiter und ziehst durch. Und dann ist es ein Gesetz, ob du das mit Glauben begründest, wie ich das jetzt machen würde, oder mit Magnetismus, Bachblüten oder physikalischen Schwingungen. Es werden automatisch die richtigen Menschen in dein Leben treten, die diesen Weg begleiten, weil sie sich von deiner Energie, von deiner Art, von deiner Persönlichkeit, von deinen Werten angesprochen fühlen. Und sie werden deine Netzwerke bilden. Und dann wird es andere Menschen geben, die sich davon nicht angezogen fühlen, was auch völlig okay ist, weil nicht kann niemand von jedem geliebt und gefeiert werden. Es darf eine gute Anzahl Menschen geben, sagen, jeder geht mir auf den Sack mit dieser Veränderung. Ich möchte, das ist mir zu anstrengend mit dem. Ja, das ist doch okay. Aber man braucht Netzwerke oder Umfeld gar nicht so massiv zu steuern. Sie ergeben sich in allen Fällen, die ich kenne, automatisch, wenn du deinen Weg gehst. Weil auf dem Weg suchst du ja Orte und Plätze und Begebenheiten auf, wo Wissen, Energie und Content geteilt wird, den du findest, der dir gefällt. Jetzt sitzen da noch andere plötzlich. Die sind wegen dem gleichen Content, Energie und so weiter da. Also es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr relativ gut miteinander klarkommt. Das muss ich aber nicht bewusst planen mit einem Strategieplan, sondern ich muss meinen Weg gehen. Das Wichtigste ist, dass ich ihn gehe. Und das wird Menschen überzeugen. Es fangen nicht zu wenige eine Idee an. Es ziehen zu wenige die Idee durch.
Die Idee dann dementsprechend ja auch durchzuziehen, ja, das ist tatsächlich das, was eigentlich, ich sag mal so, wir als selbstverständlich so nehmen, ne, wenn wir eine Idee haben, aber die dann tatsächlich auch so durchzuziehen. Klar, natürlich, es kann sich ja auf dem Weg ja auch, da können sich ja viele verschiedene Komponenten und Dinge bezüglich dieser Idee ja auch verändern, aber die Grundidee an sich, die bleibt ja immer noch bestehen. Und hältst du daran fest oder hältst du nicht daran fest? Ja, wie gehst du dann da weiter vor? Ja, sehr, sehr spannend. Ja.
Da trennt sich die Spreu vom Weizen, auf jeden Fall.
Bezüglich den Netzwerken, ja, wie du das auch gerade erwähnt hast, sind denn eigentlich auch, sagen wir mal so, Events, ja, fallen die auch in diese Kategorie mit rein?
Klar. Allen Ortens, ne? Seminare, Events, natürlich klassische Netzwerktreffen, natürlich Orte, an denen Menschen mit gleichem Interesse und so zusammenkommen. Das sind mögliche Spots, um neues Umfeld zu bauen. Aber ich glaube, dass man es gar nicht so bewusst entscheiden muss. Ne? Man sollte jetzt nicht, also ich bin noch nie auf ein Event gegangen, weil ich dachte, ach, ich bräuchte noch mal so ein paar Leute in meinem Umfeld, die mehr sind wie ich oder die das unterstützen oder die auch selbstständig sind. Das habe ich noch nie bewusst entscheiden dürfen und müssen. Ich bin immer dahin gegangen, wo mein Herz für schlug, wo meine Faszination für schlug. Ich nehme mal wieder das Beispiel vom ersten FC Köln, weil Fußball ist einfach so unverdächtig, ne? Da brauchen wir keine anderen Beispiele zu nehmen. Wenn ich beim FC Köln stehe, dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Typ neben mir auch FC Köln-Fan ist. Und wenn ich, falls ich vorher die Menschen, nicht genügend Menschen in meinem Umfeld hatte, die mit mir diese Leidenschaft teilen, dann finde ich die wohl da. Und wenn ich jemanden suchte, der mutig und entschlossen seine eigene Vision vom Leben geht, dann finde ich die wahrscheinlich eher bei Unternehmern und Selbstständigen und kann von denen dann lernen. Aber wie gesagt, es sind Prozesse, aus meiner Erfahrung, ja, die ich nicht bewusst entscheiden muss, sondern die dir begegnen, wenn du nach vorne gehst. Und ich glaube, es ist auch berechtigt im Leben, dass sie dir halt nicht begegnen, wenn du dich nicht bewegst. Weil Erfolg, Erfüllung, wie auch immer du das nennen magst, trifft dich nicht zu Hause auf der Couch. Es trifft dich, wenn du dich auf den Weg machst. Und es machen sich einfach so wenige Menschen nachhaltig auf den Weg, auf ihren eigenen Weg. Sorry, da muss man auch mal ehrlich sein. Es ist auch nicht schlimm. Ich bewerte nicht, ob das gut ist oder nicht, aber man muss trotzdem ehrlich aussprechen dürfen, es sind doch die allerwenigsten auf ihrem eigenen Weg. Es ist nicht schlimm, aber sei dir zumindest bewusst darüber, hör auf zu glauben, das wärst ein Opfer deiner Umstände. Nein, viele haben sich bewusst dafür entschieden, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, sich auch zufrieden zu geben mit dem, was das Leben für sie so bereithält an Überraschungen und Erfüllung. Und wenn du auf der, sag mal, auf der Straße oder auf der Lane, ne, auf der Spur, der Selbsterfüller gehst, dann ist da auch nie Stau. Weil da sind nicht so viele.
Verstehe.
Echt nicht so viele. Und das ist, wie gesagt, keinem vorzuwerfen, steht mir nicht zu. Ich persönlich zahle den Preis für meine Entscheidungen gerne und bin bereit, das auch weiter zu tun. Also insofern, und das wünsche ich jedem, dass er einfach sagt, ja, ich weiß, das hat Folge. Erscheinungen und ich bin auch mal sonntags nachmittags vielleicht im Büro und muss was machen, was ich habe liegen lassen, weil ich es verkackt habe oder die Buchhaltung noch mal anschauen oder was auch immer. Das ist Teil des Preises, den ich bezahle.
Also die Frage, die du dir dann stellen darfst, ist, bist du denn überhaupt bereit, den Preis dafür zu zahlen?
Absolut. Sehr gut. Das ist eine schöne Frage.
Sehr cool. Dann kommen wir zur nächsten Frage, bezüglich, wo siehst du dich denn selbst eigentlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Weißt du da, wo die Reise bei dir hingeht, oder bist du eher so, dass du sagst, ich weiß schon so ganz grob wohin, ja, aber so eher weniger,
Super.
ja,
Das ist
weißt
cool, hat mich schon länger keiner mehr gefragt. Das ist tatsächlich, hat mir wirklich schon länger keiner mehr gefragt. Also, es gibt so einen Fixstern, an dem ich das ausrichte, dass ich bin ja Thema Persönlichkeitsstruktur, ich habe einen hohen Macheranteil, ne? Also Testosteron und Cortisolspiegel und Dopaminspiegel sind relativ hoch und so. Da willst du immer was tun und machen und umsetzen. Falls einer der Zuhörer mal Pestalozzi-Prinzip kennt, ne? Das ist das Handprinzip von Pestalozzi. Das heißt, es ist für mich kein erstrebenswertes Lebensziel irgendwie, dass ich jetzt einfach nur auf der Hängematte in Bora Bora liege mit einem Kokoscocktail oder so. Das ist für mich nicht erstrebenswert. Ich habe so eine Idee von meinem 55. Lebensjahr, dass all die Dinge, die Aktivitäten, die Pläne, die Projekte, die ich aufgesetzt habe und die ich mit Energie und Leidenschaft nach vorne gebracht habe, bis zu diesem Zeitpunkt mir morgens die Entscheidung überlassen, ob ich sie noch weiter nach vorne bringe oder ob ich heute mal eine Runde mit dem Hund spazieren gehe. Na, das ist so meine grobe Idee. Aber ich möchte kein klassisches deutsches Bild von Zukunftsplanung, in dem ich all die schönen Dinge, all das, was da so schön sein könnte, wie Reisen, Begegnungen, Glück, Liebe, auf die Zeit nach der Arbeit verschiebe. Ne, das ist Schwarm, das ist natürlich nicht. Ich genieße tatsächlich echt, also ich wenige Tage in meinem Leben, denen ich nicht was Positives abgewinne. Also ich bin fast jeden Tag fröhlich und gut gelaunt, trotz der Dinge, die mir auf dem Weg begegnen. Dafür bin ich sehr dankbar. Wenn du was arbeiten darfst, wenn du einer Arbeit nachgehen darfst, auch wenn du sie selbst gebaut hast, die dich glücklich macht und erfüllt, dann musst du doch einfach mal auch morgens dir bewusst sein, dass du zu einem ganz geringen Prozentsatz von Menschen gehörst, die so unterwegs sind. 70, 80% der Menschen haben aber keinen Bock auf den Käse, den sie da machen den ganzen Tag. Ne? Allein das wäre für mich jeden Tag wieder den Preis wert, die Entscheidung zu wiederholen. Also, naja, also 55. Lebensjahr möchte ich gerne morgens entscheiden, was ich mache. Das ist noch nicht so. Also ich darf also tatsächlich heute noch morgens entscheiden, auch arbeiten zu gehen. Aber nicht arbeiten ist keine attraktive Perspektive für mich. Ne? Ich möchte die Zeit dann nutzen, Qualität neu zu erleben. Ich möchte unheimlich viele Länder noch kennenlernen. Aber Arbeiten ist so beweglich, agil und modern geworden, das lässt sich ja auch alles auf dem Weg schon leben. Das ist ja nicht mehr so. Ne? Heute, also früher, ich bin jetzt 45, die Generation vor mir noch, da war das ja klar, dann war Arbeiten stationär, unbeweglich und so weiter. Die haben das dann gemacht und sind die mit 63 mit dem Wohnmobil im Kreis gefahren und waren dann mit 70 fertig. Heute kannst du das ja alles ein bisschen auf dem Weg auch genießen. Mhm. Ne? Ja, das ist so die grobe Idee. Und ansonsten freue ich mich darauf, dass der Plan nicht in Stein gemeißelt ist. Ja, ich will glücklich sein und mit 55 das alles erreicht haben und habe auch alles dafür getan, dass das so werden kann. Aber ich möchte jeden Tag neu entdecken und entscheiden dürfen.
Ja, mega. Da drücke ich dir auf jeden Fall schon heute ganz fest die Daumen, dass es dann
Danke,
auch so kommt. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, hey, diese Podcast-Folge war so cool, ja, ich möchte gerne mehr von Carsten erfahren und ja, noch tiefer in die verschiedensten Themen eintauchen, wie zum Beispiel Verkauf, Kommunikation und so weiter, wie kann man dich denn am besten kontaktieren?
Ich bin überall erreichbar. Also am einfachsten, du schaust mal auf meine Website nach, carstenmuschert.de. Du findest mich auch viel zu oft auf Instagram vor. Also Carsten Muschert auf Instagram, Carsten Muschert auf Facebook, Carsten Muschert auf LinkedIn, Carsten Muschert auf TikTok und carstenmuschert.de auf im Internet. Und wenn du Bock hast, mir noch eine E-Mail zu schicken, es gibt ja noch das gute alte Medium E-Mail, da kannst du mir c@carstenmuschert.de, da kannst du mir schreiben. Grundsätzlich ist es so, ich freue mich auf jede Begegnung, zu allem Wunder, magisch Kommunikation. Wenn du also das Gefühl hast, du hast eine Frage, du willst was verstehen zu deinem Business und hast das Gefühl, ich könnte dir vielleicht einen Impuls da geben, dann freue ich mich über jeden Kontakt und wir sehen, was sich daraus ergeben kann.
Klasse, ich werde dann deine Kontaktdaten in die Shownotes mit reinnehmen. Deshalb schau jetzt direkt rein in die Shownotes und ja, gestatte Carsten einen Besuch ab und schreib ihm entweder eine E-Mail oder auf Instagram oder auf den sonstigen Kanälen, wo er denn ja erreichbar ist. Also ich kann leider nur drei Links verwenden und da sprechen wir aber noch mal, Carsten, welche genau wir da reinnehmen.
Entscheide du, lass TikTok weg, da bin ich raus aus dem Alter. Also, vielen Dank, mein Lieber, dass ich da sein durfte.
Super, ja, ich wollte gerade eben sagen, wir sind schon am Ende des Interviews gelangt. Und vielen Dank, Carsten, für deine Perspektive, für deine Erkenntnisse aus deinem Weg, die du mit uns heute hier geteilt hast. Und ja, vielen Dank nochmal und wer weiß, vielleicht bis zu einem nächsten Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung von dir auf der Plattform, wo du diesen Podcast gehört hast. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Tell Your Story. Mehr von Record Your Story und mir erfahrt ihr auf unserer Webseite und auf dem Instagram-Kanal, welche ich sie euch in die Shownotes hinzufüge.